So, weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und dabei handelt es sich um akutes Nierenversagen. Das Ganze wird von mir eher als Grundlagenthema dargestellt, weil der Wunsch auch von unseren Hörern war, dass wir nicht nur hochspezialisierte Paper vorstellen, sondern dass wir auch etwas liefern für den Anfänger in der Notaufnahme. Und wir versuchen das jetzt mal am Thema akutes Nierenversagen. Beginnen möchte ich das Ganze mit einem Fall, der sich in abgewandelter Form ähnlich zugetragen hat. Und zwar handelt es sich um einen 85-jährigen Patienten, der zugewiesen wird, multipleste Vorerkrankung, so wie man den internistischen Patienten so kennt, der wird zugewiesen vom Hausarzt.
Das internistische Polytrauma.
Er wird zugewiesen allerdings vom Hausarzt, mal ganz atypisch, aber eigentlich auch nicht atypisch, neurologisch. Mit Gangstörungen, allgemeiner Schwäche und Verdacht auf Stroke. Unsere neurologischen Kollegen sehen den Patienten und machen, wie ich das sage, immer eine radioneurologische Zusammenarbeit. Sie machen eine CT-Angio des Patienten mit viel Kontrastmittel auch noch. Und der Patient hat weder eine Hämorrhagie noch indirekte Infarktzeichen im CCT. Wenn man ihn näher anamnestiziert, kommt auch raus, dass die Beschwerden zunehmend sind, auch seit 3-4 Tagen eigentlich bestehen. Und das Routinelabor tröpfelt so herein. Für den Neurologen ist erstmal der Stroke ist ausgeschlossen. Damit landet er erstmal unter Grün sozusagen im ZNA-Fach bei ihm. Und dann kommt aber das Routinelabor. Und in diesem zeigt sich ein Krea von 5,3 Millimol pro Liter und ein Kalium von 8,0 Millimol pro Liter. Jetzt könnte man denken, es passiert irgendwas. Ja, es passiert auch irgendwas. Und das ist die internistische konsiliarische Vorstellung mit der Frage akutes Nierenversagen. Ja, weitere Therapie? Fragezeichen.
Übernahme.
Die Übernahme, Frage, Ausrufezeichen. So passiert das dann auch. Und es folgt die weitere Diagnostik. Eine arterielle BGA wird abgenommen. pH 7,15, Base Excess minus 6, PCO2 21 mm Hg und dazu, und das war dann das, wo ich dazu kam, ein EKG. Und der Patient wurde mir vorgestellt mit dem EKG mit der Frage eines neu aufgetretenen Blockbildes. Er hatte in der Tat einen bifaszikulären Block, der nicht vorbeschrieben war. Eine Herzfrequenz schwankend zwischen 36 und 53 Schlägen pro Minute. Breitkomplexig das Ganze. Ja, handelte sich da um einen Notfallturm?
Allein die BGA schreit ja Intensivstation, muss man ehrlich sagen. Also zumindest bei uns im Haus ist, glaube ich, mit diesem pH-Wert über nichts anderes mehr zu reden.
Ja.
Aber auch die, ja.
Ja, also ich habe das ähnlich gesehen, den Akku.
Und wir haben ja auch einen positiven Q-Sofa, wenn ich das jetzt mal sozusagen. Wir haben eine Bewusstseinstrübung. Wie war die Atemfrequenz?
Die Atemfrequenz war, ich habe sie gerade nicht erwähnt, aber ich nenne sie mal so, na 25, 26, ich glaube auf Intensiv nachher am Monitor war sie nochmal deutlich höher sogar, aber ja.
Okay, damit haben wir schon die 2 Punkte und wahrscheinlich war der Blutdruck bei dem Krea-Wert.
Der war 90 zu X.
Ja, also.
Ja, auch das. Ich muss zugeben, ich habe in der Situation gar nicht an den Kicksofa gedacht, sondern ich habe gedacht, verdammt, ich habe ein Kalium von 8, ich habe ein EKG-Bild, was irgendwie auf längere Zeit scheinbar mit dem Leben nicht zu vereinbaren sein wird und habe in dem Moment gedacht, oh mein Gott, dieser Patient muss an die Dialyse. Habe das mit dem Sohn und dem Patienten besprochen. Dialyse wollten sie, Tubus wollten sie nicht mehr. Aber darum soll es jetzt in dem konkreten Fall nicht gehen, sondern was macht man grundsätzlich bei einem Patienten mit akutem Nierenversagen? Wie bei jedem internistischen Patienten, Anamnese. Woran kann es liegen? Was sind die Kern- oder Hauptursachen für ein akutes Nierenversagen? Man kann das einteilen in 3 Gründe oder 3 Entitäten. Es gibt das prärenale Nierenversagen. Häufigste Ursache ist die Exsikkose. Es gibt das intrarenale Nierenversagen. Häufigste Ursache ist hier medikamentös toxisch. Und etwas abgefahrene, ne, nephrologische Ursachen, Kollagenosen, Vaskulitiden oder auch sozusagen die hypertensive Nierenerkrankung oder Diabetes mellitus.
Sachen, die man dann doch jedes Mal wieder im Herold nachlesen muss.
Genau, ganz viele. Und dann gibt es das postrenale Nierenversagen, da ist die häufigste Ursache das Abflusshindernis. So ganz grob. Meistens gibt da die Anamnese schon den entsprechenden Hinweis, wohin die ganze Reise sozusagen bei dem Patienten geht. Und ich würde so sagen, gefühlt 80% der Nierenversagen, die ich sehe, sind prärenaler Genese. Also sprich, Exsikose aus dem Altersheim ist so der Klassiker. Oder von zu Hause und schlecht versorgt in der Häufigkeit.
Das spiegelt die Notaufnahme sehr, sehr gut wider. Also ja. Das ist fast immer prärenal.
Ja, also postrenal ist selten. Dann kann man die Anamnese weiter eingrenzen. Hat der Patient eine nephrotoxische Medikation? Ich denke im Speziellen an erstens NSAR und zweitens Killerkombinationen aus Diuretika. Sprich Torem plus Cipramid plus am besten noch Spirolonacton. Und das alles nicht abgesetzt, weil...
Medikamentöse Nephrektomie.
Ja, medikamentöse Nephrektomiert. Dann ein kaliumsparendes Diuretikum draufgekippt. Und dann ein Kalium von 8 produziert. So ähnlich war es in diesem Fall. Oder halt dann wie das Postrenale. Das kann man auch ganz leicht ausschließen. Und das ist auch Standarddiagnostik bei jedem Patienten in der Notaufnahme mit Nierenversagen. Egal, ob man sich sicher ist, ob der exsikiert ist oder nicht. Man schaltet einmal auf die Nieren und guckt, ob die Nieren gestaut sind.
Und ganz ehrlich, Nierenschall ist einfach. Jeder kann das lernen. Man muss kein Internist sein, um Nierenschall zu beherrschen. Probiert's aus. Die Lernkurve ist steil. Die ersten 5 Male tut man sich noch schwer. Am Ende ist es eine Sache, die, wenn es hochkommt, 1,5 Minuten dauert. Und da habe ich das Gerät noch bei angeschaltet.
Ja, genau. Und dann kann man schnell einen Befund schreiben und alle sind glücklich. Und falls es doch ein postrenales Nierenversagen ist, kann man den internistischen, zumindest konsiliarischen Meister-TURF wagen und dem Patienten den Urologen vorstellen und zumindest einen Abfluss schaffen. Ja, um einen Abfluss zu schaffen, nicht und einen Abfluss schaffen für Patienten. So, und dann Volumenstatus erheben. Das mache ich klinisch. Bei der Omi aus dem Altersheim, die springen einem meistens schon die staubtrockene Haut und die stehenden Hautfalten an. Intensivmedizinisch kann man das auch noch anders machen. Ich nehme natürlich nicht den ZVD, aber ich messe zum Beispiel die Vena Cava aus, um zu gucken, ob da ein Exsikoseproblem vorliegt und etwas, was ich mit Volumen theoretisch therapieren könnte, um die Niere wieder in Gang zu bringen.
Finde ich eine Sono, Vena Cava finde ich super. Bitte dokumentiert es, wenn ihr es macht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr seid am nächsten Tag krank. Ihr habt euch zwar gemerkt, Frau XY hatte nur eine schmale Cava, aber lasst es irgendwo stehen, dass der nächste Kollege, der draufschaltet, den Verlauf beurteilen
kann. Absolut. Und dann gehört, und das ist was, was ich immer wieder erlebe, was in der Notaufnahme nicht passiert, bei Patienten mit Nierenversagen gehören 2 Dinge dazu. Das eine ist die arterielle BGA. Das ist, ich meine, von meinem heutigen Standpunkt aus gesehen kann ich es gar nicht verstehen, dass es Patienten in Notaufnahmen gibt, die keine BGA bekommen. Das, wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich das wahrscheinlich noch ein bisschen anders gesehen. Das gehört auf jeden Fall bei einer Verdacht auf irgendeine Elektrolytentgleisung, auf Nierenversagen, auf respiratorische Störung grundsätzlich dazu. Wir sehen, dass es hier in diesem Fall bei dem Patienten, der oben beschrieben wurde, auch dazu triggert, ihn auf eine Intensivstation zu nehmen, ganz klar. Als zweites, und das ist mindestens genauso wichtig, beim Nierenversagen ist der Urinstatus, das Urinsediment und das Natrium und Kalium im Urin. Mhm. Mein persönlicher Dank geht an einen Oberarzt, der mich in der Inneren eingearbeitet hat, der mir Natrium und Kalium im Urin beigebracht hat. Das war mir vorher überhaupt nicht so bewusst. Aber damit kann man erstens kann man natürlich durch den Urinstatus den Harnwegsinfekt ausschließen, der auch mal Nierenversagen triggern kann. Und mit Natrium und Kalium kann man wichtige Indizien gewinnen, um zwischen prä- und intrarenalem Nierenversagen zu differenzieren. Im Prinzip ist es nämlich so, wenn der Urin eine hohe Osmolalität aufweist, das heißt viele gelöste Teilchen enthält, konkret definiert als mehr als 500 Millimol pro Liter, spricht es dafür, dass das ein Nierenversagen eher prärenal ist. Sprich, der Körper versucht, Natrium und Kalium in dem Fall auszuscheiden, um den, um sozusagen den intravaskuläre Osmolarität zu senken und so Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem in die Zelle zu kriegen, weil er einfach exsekiert ist. Ist nur das Natrium im Urin hoch, sprich mehr als 40 Millimol pro Liter, zeigt das an, dass das Nierenversagen eher intrarenal liegt. Das ist einfach eine Schrankenstörung sozusagen. Das Natrium wird abfiltriert und das zeigt einen Glomerulusschaden an. Man kann auch noch die fraktionierte Natriumexkretion berechnen. Da wird schon ein bisschen abgefreakter. Das berechnet man in Prozent und berechnet das Natrium im Urin mal das Kreatinin im Serum mal 100 geteilt durch Natrium im Serum mal Kreatinin im Urin. Und ist das Ganze größer als 1, deutet das darauf hin auch, dass es sich eher um ein renales Nierenversagen handelt. Diese Formel findet ihr natürlich auch in den Shownotes, weil das einfach...
Ich rufe dich an, wenn ich die mal brauche.
Ruf mich einfach an, falls du im OP das mal ausrechnen möchtest, Tom.
Ja.
Auf Intensivstation. Ja, ich gebe zu, ich mache das auch so gut wie nie. Aber Natrium und Kalium im Urin... Das ist
zu wissen, dass es da noch ein Tool gibt.
Mache ich immer. Mhm. Und einfach um... das differenzieren zu können, um zu sagen zu können, der Patient ist zwar exsekiert, ich habe eine schlanke Kava, aber ich habe auch eine hohe Urinosmolarität und in der Zusammenschau des Ganzen gehe ich davon aus, dass ich hier nicht Ana, Anker und so weiter alles machen muss, sondern dass es am ehesten prärenal ist und dass vor allen Dingen in der therapeutischen Konsequenz der Patient auf eine Volumengabe positiv reagiert. Mhm. Weil nicht jeder Patient profitiert von einer Volumengabe. Das war leider auch bei diesem Patienten so, aber dazu komme ich später. Dann sollte man beim akuten Nierenversagen in der ZNA wissen, wo muss ich den Intensivmediziner anrufen, was sind die ganz klaren Dialyseindikationen. Klare Definitionen für Indikationen für Dialyse sind ein bisschen abhängig von der Nephrologie in eurem Haus. Es gibt konservative Nephrologen, genau wie es konservative Chirurgen gibt, die eher zurückhaltend sind und gerne zuwarten. Und es gibt welche, die dialysieren gefühlt jeden Patienten. Man hat sich im Herold darauf geeinigt oder auch im Frimmel oder wo auch immer man reinguckt auf klare Standards. Und das ist eine nicht beherrschbare Azidose, wobei sich da aufgrund mangelnder Studienlage keiner auf eine klare pH-Wert festlegt. Das ist ähnlich wie bei der COPD. Da ist die Evidenz einfach mau. Auf Hyperkalämie größer von 6,5 Millimol pro Liter, zusammen mit EKG-Veränderungen. Dann eine kritische Hypervolemie, die man mit Diuretika auch nicht therapiert bekommt, also die im Prinzip Diuretika refraktär ist, auch zum Beispiel, weil der Patient sowieso schon anwohl ist. Und gegebenenfalls, und das kommt jetzt wirklich auf eure Nephrologie in eurem Hause an, ein Harnstoff von größer als 200 Milligramm von Turbodeziliter. Wobei ich sagen muss, das ist wirklich für mich ein weiches Kriterium, muss ich sagen. Also Harnstoff gucke ich mir zwar an, aber da würde ich jetzt nicht den Nephrologen anrufen, wenn der Patient sonst klinisch unauffällig ist. Du machst
den Harnstoff mit.
Ich mache den Harnstoff mit, aber ich würde jetzt nicht, das aber eher als Verlaufsparameter. Mhm. Ja, also nicht, um jetzt zu sagen, der Harnstoff ist gehört 200, der ist Kalium, ist aber okay, die BGA ist ausgeglichen und wir haben kein Volumenproblem, dann würde ich den Patienten nicht so trick, also würde ich jetzt nicht im Dienst den Nephrologen dafür anrufen und sagen, hier, wir brauchen mal ein Dialyseprotokoll. Also unsere Nephrologen würden mir einen husten. Also es kann in einer Uniklinik woanders ganz anders sein. Das weiß ich nicht. Ja? Gut, jetzt wollen wir auch ein bisschen noch was tun. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass der Patient Notfall sowohl ein Notfall ist von den von der Dialyseindikation, als auch, dass er kritisch ist von den EKG-Veränderungen. Und wir die sind uns, glaube ich, einig alle, dass das die EKG-Veränderung vor allen Dingen daher kommt, dass das Kalium so hoch ist. Jetzt ist es so, euer Intensivarzt versorgt gerade parallel noch eine Reanimation und kann den Patienten jetzt nicht sofort übernehmen. Das heißt, ihr müsst den Patienten irgendwie in eurer ZNA noch die nächste halbe Stunde betüdeln, bis er hochkommt, seinen Schelden bekommt und dann an die Dialyse geht. Was kann ich jetzt notfallmäßig tun, um das Kalium zu senken? Da gibt es ein paar Dinge und die jeder Arzt, auch jeder Anfänger, denke ich, sobald er eine Notaufnahme ist, beherrschen sollte, weil das doch ein relativ häufiges Krankheitsbild ist. Das erste ist akut. Ich gebe allen Patienten, die ein kritisches Kalium haben, 10 Milliliter Calciumgluconat, 10% intravenös. Warum mache ich das? Es wirkt einfach membranstabilisierend und senkt das Risiko von Bradykarden und Tachykarden Herzrhythmusstörung. Das ist was, was ich immer das Gefühl habe, was irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat, aber das mache ich grundsätzlich immer als erstes. Dann, wenn die Patienten das von der Frequenz her tolerieren, also von der Herzfrequenz, lasse ich sie mit Salbutamol inhalieren. Das wirkt relativ schnell. Nach ca. 15 Minuten kommt es zu einem Kaliumshift in die Zelle und hält für 2 bis 4 Stunden an. Auch das ist eine Therapie im Übrigen, die ich adjuvant auch bei Hyperkalämie auf Intensivstationen immer mache. 4-mal täglich Inhalation mit Salbutamol, wenn von den Begleiterkrankungen nichts dagegen spricht. Dann die berühmt-berüchtigte Insulin-Glucose-Infusion. Funktioniert gut, deshalb mache ich es. Ist aber immer wieder in der Diskussion, welche Dosierung, wie sollte man es machen. Kurzer Kochrezeptvorschlag von mir. Torben nickt schon hier ganz wissend. Ich mache es so, ich nehme 200 Milliliter G20 und mache 20 Einheiten Normalinsulin dazu und infundiere das relativ langsam. Das wirkt auch nach ca. 15 Minuten, führt schon zu einer ordentlichen Senkung des Kaliums, auch dadurch, dass das Kalium einfach in die Zelle geschiftet wird, also transferiert wird. Das Problem dabei ist, dass man halt Insulin gibt und man eine relativ hohe Hypoglykämiegefahr hat. Das heißt, man muss diese Patienten monitoren. Man kann nicht einfach sagen, wird schon werden, lege ich auf Normalstation. Es sei denn, es ist ganz klar geklärt, dass dieser Patient keine Intensiv möchte, nicht reanimiert werden möchte. Und auch selbst dann finde ich das schon schwierig, weil ich tue ja etwas aktiv, eine Behandlungsmaßnahme, und wenn er an einer Komplikation dieser Behandlungsmaßnahme versterben würde.
Also im Zweifel in der Notaufnahme behalten, wenn er wirklich sagt, er will nicht auf Intensiv IMC.
IMC, also monitoren auf jeden dann Fall.
In der Notaufnahme monitoren, solange
engmaschige BZ-Kontrollen.
Was heißt für dich engmaschig?
Ja, das ist schwierig. Auf Intensiv geht natürlich BGA alle halbe Stunde. Ich finde auf IMC Sticks entweder alle Stunde, so als Intervall für die ersten, also unter der laufenden Infusion, plus bei Vigilanzveränderung.
Ja, ich habe tatsächlich in der Notaufnahme immer halbstündlich Sticks
lassen. Ja. Also kommt auch ein bisschen darauf an, wie gerade die Auslastung ist. Ich weiß, das sollte nicht so sein, aber das ist in der Praxis halt, wenn sowieso alle schon auf Anschlag läuft, ist es oft schwierig, das auch pflegerisch zu realisieren. Ja, dann gibt es noch Furosemid. Wissen wir alle, scheidet Kalium aus, wunderbares Medikament, 40 bis 80 Milligramm IV mache ich immer, aber wichtig, das macht nur Sinn, wenn der Patient überhaupt noch ausscheidet. Oft ist es ja so, dass die Patienten eher Oligo- oder Anur sind und den Furo drauf zu kippen, ändert gar nichts. Das ist auch das, was viele nicht falsch machen, in meiner Wahrnehmung, also Furo ist so ein Pauschalmedikament, ja, das wird immer rausgehauen, so. Komm, hier eine Ampulle Furo hat noch keinem geschadet. Wenn der Patient aber nicht ausscheidet, wird er auch nicht ausscheiden, nur weil ich ihm ein bisschen Furo gebe. Das ist ein ganz verbreiteter Irrglaube in der inneren Medizin leider. Wenn es funktioniert, auch gut, auch nach ca. 15 Minuten, wirkt 6 Stunden, hilft gut. Bei einer Azidose kann man gegebenenfalls noch puffern mit Natriumbicarbonat. Unsere Nephrologen machen das gerne. Ich bin relativ restriktiv mit Puffern normalerweise, aber...
Das aber führt in dem Fall ja bei Hyperkalämie auch zu einem Shift vom Kalium.
Genau. Genau. Deshalb kann man es machen. Was man nicht vergessen sollte, ist, das sind alles nur temporäre Maßnahmen. Das ist nichts, was jetzt auf einmal die Niere wieder anlaufen lässt, oder so, sondern es ist wirklich nur was dafür, dass der Patient diese kritische Phase übersteht, bis die Dialyse dann läuft. Wenn ich so einen Patienten jetzt nicht an die Dialyse tue, sondern auf normale Station, weil er noch ausscheidet und weil er keines der Kriterien erfüllt, was muss ich denn machen mit diesem Patienten, wenn ich einen Anordnungsbogen schreibe? Und das sind auch Dinge, die mir, ich kriege ja solche Patienten auch oft auf die IMC und gucke dann über die Anordnungspläne, die aus der ZNA geschrieben werden, wo ich immer mal wieder über Dinge stolpere. Und ganz wichtig ist es, nephrotoxische Medikamente abzusetzen, sprich NSAR und Diuretika, gegebenenfalls die Diuretika. Wenn der Patient noch ausscheidet, ist das eine zweischneidige Sache. Dann würde ich zumindest das Schleifendiuretikum drin lassen und würde vielleicht das Xipermid rausnehmen und das Kalium sparen auf jeden Fall. Ja, aber ich würde ihm schon Diuretikum lassen. Dann gibt es ganz viele Medikamente, die an die GFR angepasst werden müssen. Das fängt bei Antibiotika an. Das geht über orale Antidiabetika, das geht über Noax. Ja, das sind
ganz
also
wichtig.
Die ganz, ja, das
bitte Doax, nicht Noax.
Oh Gott, Herr Doax, ja.
Also die einfach abgesetzt gehören und bei Doax gilt natürlich, dass sie eine adäquate Alternative haben müssen. Dann wird der Patient erstmal mit unfraktioniertem Heparin antikoaguliert, bis die GFR wieder passt zu dem Doag. Und nicht einfach alles drin lassen und sagen, ja, morgen früh kommt schon der Oberarzt, der wird sich schon um den Medikamentenplan kümmern. Nein, das gehört abgesetzt. Genauso wie ACE-Hämmer abgesetzt oder abgesetzt pausiert gehören. Ja? Das ist nur ein Auszug. Ich kann empfehlen, an dieser Stelle auf www.dosing.de zum Beispiel zu gehen. Und dort gibt es von der Uni Heidelberg eine super Übersicht über alle möglichen medikamentösen Anpassungsoptionen oder Notwendigkeiten bei Niereninsuffizienz. Dann ist es wichtig, dass Patienten mit Niereninsuffizienz genau bilanziert gehören. Das heißt für mich eigentlich nicht nur Ein- und Ausfuhr, sondern es gehört wirklich DK-Anlage und wirklich Stundenportionen. Und die ein Patient mit Nierenversagen, da gehört natürlich die Dialysemöglichkeit dazu, beziehungsweise die ständige Re-Evaluation, ob eine Dialyse nicht doch noch erforderlich wird. Also ein Patient, wo die Niere nicht nach 24 Stunden wieder anläuft oder nach 36 Stunden, da genaue Zahlen zu finden, ist schwierig. Da gehört eine genaue Re-Evaluation dazu und da gehört auch dazu, dass man so Laborwerte wie das Phosphat und den Harnstoff auch weiter kontrolliert, auch auf normaler Station. Und ich sage, naja, das ist ein Nierenversagen, ist alt und ist am ehesten prärenal, nächstes Labor in 3 Tagen. Mhm. Ne? Und auch am nächsten Tag nochmal eine BGA nachziehen. Ja? So, dann spezifische Therapieoptionen nach der Genese des Ganzen. Pränale Genese ist klar. Exikose, der Patient braucht Volumen, damit die Niere sozusagen genug Treibstoff hat, um überhaupt wieder Urin produzieren zu können, ausscheiden zu können. Das Ziel muss aber hier sein, normalen Volumenstatus zu erreichen und nicht den Patienten unreflektiert mit Ringerlösung zu fluten. Auch das ist was man relativ häufig sieht. Einfach mal die ersten 500 Milliliter durch den Rettungsdienst, die nächsten 1,5 Liter durch die Notaufnahme und dann nochmal hinterher 1,5 bis 2 Liter ausgerechnet über 24 Stunden auf Normalstation und 2 Tage später haben wir den Patienten im Lungenödem auf der Intensivstation.
Ja.
So, ist leider so, ja. Das ist ein häufiges Problem.
Und bitte, bitte kein Nazel. Ich meine, wir sind ja nicht in Amerika, aber
nein.
Voll Elektrolytlösung.
Voll. Auch das hält sich leider immer noch und man kriegt auch fragende Blicke ab, wenn man sagt, kein Nazel, aber es gibt keine Indikation. Oder nicht keine, aber kaum auch eine Indikation für Nazel, 0,9% in deutschen Kliniken. Dann intrarenale Genese. Hier kann man, das ist schwierig, wie man das therapiert, weil aufs eigentlich ist der Patient ja medikamentös nephrektomiert oder hat eine Autoimmungenese oder was auch immer oder eine chronische Genese seines Nierenversagens. Trotzdem kann man versuchen, ihm mit einem vorsichtigen Volumenbolus die Niere sozusagen anzustupsen. Da würde ich aber nicht mehr als 1 Liter Volumen geben, ehrlich gesagt. Man kann auch einen Versuch machen mit Schleifendiuretika, aber nur bei Überwasserung. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch wirklich so, also Schleifendiuretika sorgen ja nur dafür, dass die Niere mehr Flüssigkeit ausscheidet. Sie sorgen ja nicht dafür, dass irgendwelche Giftstoffe abfiltriert werden. Das heißt, nur wenn der Patient noch ausscheidet und wenn er klinische Zeichen einer Überwässerung bietet, sonst keine Schleifendiuretika bei intrarenalem Nierenversagen. Das macht einfach keinen Sinn. Und dann natürlich die spezifische Therapie abhängig von der Genese des akuten Nierenversagens, was wir in der Notaufnahmesituation in der Regel nicht klären können. Postrenale Genese, logisch eigentlich DK-Anlage, also Entfernung des Abflusshindernisses, dafür sorgen, dass die Niere dass die Blase sozusagen aus in der Lage ist, den Urin abzulassen und damit den Nierenstau aufzuheben. Da hilft die K-Anlage gegebenenfalls Nierenfistelung oder suprapubischer Blasenkatheter.
Die Urologen.
Die Urologen einbinden, genau. Es gibt auch noch, wo es viele Do's gibt, gibt es auch Don'ts. Und da gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gibt es klug entscheiden in der inneren Medizin. Und da gibt es auch Empfehlungen für die Nephrologie und damit auch fürs akute Nierenversagen. Und das sind 2 Dinge, die mir persönlich auch wirklich wieder mal wichtig sind. Und weil das Dinge sind, die immer noch oft getan werden und die nicht evidenzbasiert sind und die einfach auch dem Patienten nichts bringen, sondern ihm eher schaden. Das erste ist, never, niemals dem Patienten gleichzeitig Volumen- und Schleifendiuretika gleichzeitig geben. Ja? Mhm. Dieses gerne verwendete Wort der Nierenspülung oder wir müssen dem Patienten mal ein bisschen Umsatz machen, das ist kontraproduktiv. Wenn der Patient nicht ausscheidet, können wir so viel Volumen draufkippen, wie wir wollen. Das wird überall landen, nur nicht in seiner Blase. Und wenn der Patient nicht ausscheidet, weil seine Niere schon desolat ist, dann wird ihm das Diuretikum auch nicht mehr helfen. Und das führt zum zweiten Don't. Keine Schleifendiuretika bei oligurischen oder anurischen Patienten. Wenn der Patient nicht ausscheidet, stoßen wir die Niere nicht an, indem wir ihm Schleifendiuretika geben. Was anderes ist es beim perioperativen Patienten, der Nierenversagen, zum Beispiel Komplikationen entwickelt nach einer großen OP. Das ist ja meistens geschuldet einer temporären Minderdurchblutung, zum Beispiel der Niere aufgrund einer hypotensiven Episode im Rahmen der OP oder postoperativ. Da kann man den Versuch warten, zum Beispiel mit einem Schleifendiuretikum perfusor die Niere nochmal anzustoßen, sollte das Ganze aber engmaschig sozusagen evaluieren, indem man hinterher, also immer das maximal 4 Stunden macht, so sind die Empfehlungen und dann, wenn es dann nichts bringt, diesen Versuch auch unterlässt. Ja, das war ein kurzer Ritt durch das akute Nierenversagen. Ich möchte ganz kurz noch einmal erzählen, wie es mit unserem Patienten dann weiterging. Die Erstmaßnahmen medikamentös hat er erhalten, so wie ich das vorhin aufgeführt habe. Kam dann auf die Intensivstation zur Einleitung der Dialysetherapie. Ich habe noch schnell ihm eine Arterie gelegt, da war das Kalium dann mittlerweile 8,8 Millimol, trotz aller medikamentösen Maßnahmen, hat danach direkt den Schellen erhalten, in die Vena jugularis interna rechts, was übrigens auch die erste, in den Empfehlungen, die erste Anlagemöglichkeit oder erste Wahl, Anlagemöglichkeit der Wahl ist, sowohl für ZVK als auch für Schellenkatheter, und ist an die Dialyse gegangen, nach Rücksprache mit unseren Nephrologen, mit einem 2,0er Kalium, also man hängt immer verschiedene Kaliumkonzentrationen an, um eben das Kalium mit dem Rahmen eines osmotischen Gefälles im Prinzip abzutrennen. Das hat er auch gut verkraftet, man muss immer unter Dialyse aufpassen, dass die Patienten kreislaufstabil werden, das war alles gut. Was nicht so gut war, dass man ihm unter der Idee eines pränalen Nierenversagens, was es im Endeffekt nicht war, sondern es war ein intrarenales Nierenversagen, hatte man ihm schon etwas viel Volumen vorher gegeben. Man hatte ihm insgesamt 1,5 Liter, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, auch für mich in dem Moment nicht so viel klang, Ringerlösung zukommen lassen, ein Teil davon präklinisch, ein Teil davon innerklinisch, sodass er im Verlauf ein Lungenödem entwickelt hat. Dass wir eine NIF-Therapie begonnen haben, noch unter Dialysetherapie, leider ließ sich reichlich fleischwasserfarbenes Sekret auch absaugen. Trotz positivem Quicksilver hatte er keine Sepsis, aber er hatte eine zunehmende Verschlechterung der respiratorischen Situation, die sich auch unter der Dialysetherapie halt nicht verbessert hat, obwohl wir ja Volumen rausgezogen haben. Dass der Patient bei vorliegender Patientenverfügung und DNI-Einweisung, was auch nochmal sowohl vom Patienten als auch vom Sohn bestätigt wurde, im Endeffekt dann leider trotz aller Bemühungen von uns verstorben ist. Ich habe extra so einen Fall gewählt, um einfach nochmal auch die Dynamik eines Nierenversagens zu zeigen, dass es ein ernstzunehmendes Krankheitsbild ist, auch wenn es häufig ist. Und gefühlt hat jeder zweite Patient in einer internistischen Notaufnahme irgendeine Form von Nierenversagen oder zumindest erhöhte chronische Niereninsuffizienz. Trotzdem sollte jeder irgendwie die Grundzüge beherrschen und vor allem die Notfälle erkennen und auch Grundzüge differenziert behandeln und nicht einfach immer Volumen oder immer Schleifendiuretikum, weil das wird dem nephrologischen Krankheitsbild und weiß nicht, wie es dir ging, Thomas, mir ging es in der Uni so, Nephro war immer schwierig. Ja. Das wird definitiv nicht gerecht.
Nein.
Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Torben, hast du Fragen?
Ja, eine Frage habe ich. Du hast gesagt, du bist sehr zurückhaltend mit der Pufferung, also der Natriumbicarbonat-Therapie. Was ist da dein Kochrezept? Wie gehst du daran? Wann pufferst du denn doch das akute Nierenversagen?
Ja, also Puffern, das ist ein heißes Thema in der Intensiv- und Notfallmedizin, muss man sagen. Also es kursieren die unterschiedlichsten pH-Werte rum, wenn man das machen will. Und man muss sagen, je älter ein Oberarzt, desto großzügiger puffert er. Ich puffere relativ restriktiv. Ich würde auch ein akutes Nierenversagen erst am pH von 7,0 puffern. Einfach, weil ich so aufgewachsen bin, dass man restriktiv puffert. Ich puffere auch keine Reanimation blind. Das sind doch die Empfehlungen auch eindeutig natürlich. Aber ich puffere halt auch jede Stoffwechselentgleisung, egal welcher Genese, erst ab 7,0. Ausnahme, hochkatecholaminpflichtiger Patient und azidotisch. Weil dann, und also unter der Idee, dass die Katecholamine einfach nicht mehr so gut ihre Wirkung entfalten können aufgrund der Azidose. Dann puffere ich auch durchaus schon bei 7,20 oder also und runter. Mhm. Aber das ist dann eher ein Versuch, sage ich mal, um zu gucken, kann ich die Katecholaminlast sozusagen reduzieren und die Durchblutung besser machen, nicht, dass ihm die Zehen weggammeln, nur weil er sauer ist und ich deshalb so viel Adrenol brauche oder so viel Supra oder was auch immer. Alles andere puffere ich restriktiv, habe auch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Evidenz müsste ich jetzt leider nachreichen, Torben, aber also meine Erfahrungswerte sind so, dass es keinen negativen Outcome hat. Der Patient in dem Fall wurde übrigens gepuffert, aufgrund der Ansage der Nephrologen, und es hatte ja auch am Outcome leider nichts geändert.
Gut, danke. Dann möchte ich das kurz einmal zusammenfassen. Zunächst einmal, denke ich, sind wir uns einig, jedes Aufnahmelabor gehört ein Kreatinin dazu, egal warum der Patient kommt, und zumindest Natrium und Kalium im Blut als Elektrolyte. Wenn ich ein akutes Nierenversagen feststelle, gehört noch des Weiteren dazu eine BGA direkt in der Notaufnahme und dann im stationären Verlauf Natrium und Kalium im Urin zusammen mit der und dann mit der Urinosmolarität, um die Genese weiter. Dann, wenn ich ein akutes Nierenversagen habe, gehört der Sonokopf einmal dazu, einmal auf beide Nieren drauf, das geht schnell, und einmal möglichst noch auf die Kava drauf, um den Volumenstatus einmal zu erfassen. Auch das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Da möchte ich nochmal besonders darauf hinweisen, ich glaube, in der Notaufnahme passiert das auch relativ konsequent, aber auch wenn ein Patient auf Station ein akutes Nierenversagen auf Normalstation entwickelt, gehören einmal die Nieren geschallt. Auch Absolut. Wenn man denkt, dass es vielleicht an der NSAR-Therapie oder wie auch immer liegt, einmal gehört der Nierenschall dazu.
Wichtiger Punkt habe ich, stimmt jetzt, wo du sagst, denkt man gar nicht so drüber nach. Ne?
Ja. Aber ja. Also postrenal einmal ausschließen, prärenal kann man über den Ultraschallkopf schön verifizieren über die Kava. Ist ein einfaches Verfahren, leicht zu erlernen und ist sicherlich das häufigste, das prärenale Nierenversagen. Über Natrium und Kalium im Urin können wir dann noch versuchen, zwischen prärenal und intrarenal oder zwischen Mischformen zu unterscheiden. Viele Grüße an Sebastian, unseren gemeinsamen Oberarzt von damals. Dann Medikamente. Nephrotoxische Medikamente absetzen, allen voran die NSAR, also die nicht steroidalen Antirheumatika, aber auch ACE-Hämmer im akuten Nierenversagen gehören abgesetzt, ja. Diuretika gehören abgesetzt, da hast du ganz richtig eingewandt, bitte dem Patienten nicht alles wegnehmen, gerade ein Schleifendiuretikum, im Zweifel vielleicht auch belassen.
Das ist Abwägungssache natürlich.
Oder niedriger dosiert, aber ihm das komplett wegzunehmen, dann ist die Hypervolemie quasi vorprogrammiert. Und alle anderen Medikamente, die nicht nephrotoxisch sind, an die aktuelle GFR anpassen. Ja, und dann kommt die spezifische Therapie, je nachdem, bei postrenalen Genese müssen wir die Harnwege ableiten, bei prärenalen Genese müssen wir vernünftige Flüssigkeitssubstitution, aber kein blindes Hereinkippen, weil diese Patienten sind oft auch, da sind auch andere Organsysteme krank und nicht nur die Niere.
Herz.
Und beim Intrarenalen folgt dann sicherlich weitere Diagnostik,
Antikörperdiagnostik.
Genau, bis hin zur Nierenpunktion. Bei der Hyperkalämie hast du uns schöne Kochrezepte gegeben, um bis zur Dialyse das Ganze zu überbrücken. Da haben wir einmal die Inhalation von Beta-2-Sympathomimetikern, Dann Insulin, Glucose, als, um den Shift in die Zelle zu initiieren. Calcium, fast keine Nebenwirkungen und wirkt membranstabilisierend und ist damit eine Prävention zur Herzrhythmusstörung. Ändert nichts am Kaliumwert, aber ist präventiv. Furosemid, wenn die Niere noch, wenn noch Ausscheidung da ist, um Kalium über die Niere rauszuschaffen und gegebenenfalls die Pufferung mit Natriumbicarbonat einmal um den pH-Wert zu heben, aber auch um den Shift hervorzurufen. Und dann auf Station Bilanzierung, umso schlimmer das Nierenversagen, umso genauer und den Nephrologen dazu rufen.
Und die Antikoagulation. Nicht vergessen, umstellen auf unfraktioniertes Heparin. Eine der wenigen Indikationen für UFH.
Ja.
Ja. Ganz genau. Ich sehe, Torben, du hast richtig was mitgenommen.
Gut, ist vielleicht auch ein Krankheitsbild, mit dem ich mich auch vorher
schon. Ich denke auch. Ja. So, weiter geht's.